willkommen allen heute Morgen zu diesem Gottesdienst, der, das sehen Sie hier schon, nicht ganz gewöhnlich ist. Der Chor singt heute mit uns ein bisschen oder für uns heute ein bisschen. Innerlich können wir ja mitsingen. Darüber hinaus werden wir heute etwas später im Gottesdienst auch noch etwas Besonderes feiern dürfen. Was unsere Jugendarbeit anbetrifft, ein Zertifikat werden wir bekommen. Und diesen Gottesdienst heute Morgen wollen wir wie jeden Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch. Der Klingelbeutel, der gleich beim ersten Lied herumgeht, ist bestimmt für die Konfirmandenarbeit in unserer Woche. Und diese Konfirmandenarbeit wird vermutlich auch viele von denen, die in der ersten Reihe sitzen, irgendwann betreffen. Und die, die hier vorne sitzen, die verabschieden wir jetzt in ihren Kindergottesdienst. Wir hoffen, dass ihr einen schönen eigenen Gottesdienst habt, sicherlich ganz anders als bei uns. Vielleicht möchte in Wirklichkeit jemand auch am liebsten mitgehen, aber es ist euer Gottesdienst. Also ich wünsche euch einen guten Gottesdienst, viel Freude bei eurem Zusammensein. Wir singen als erstes Lied gemeinsam, Lied 333, alle sechs kurzen Strophen.
Thank you.
wollen jetzt gleich miteinander sprechen, den unter 771 abgedruckten Text. Ich sage bewusst nicht Psalm, denn es ist jetzt ein Text, der aus dem Neuen Testament stammt, aber unter die Reihen der Psalm- und Lobgesänge eingeordnet ist. Ein kleiner Hinweis noch: Seit September haben wir unsere Liturgie in unserer Gemeinde leicht verändert. Und nach dem Psalm singen wir wie üblich eher seit dem Vater und dem Sohn, dann folgt das Gebet und dann singen wir, diejenigen, die die Gottesdienstordnung auf dem Zettel mitgenommen haben, sehen das vor sich, Lied 655, Strophe 4, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Und das leitet dann über in die Schriftlesung. Das als Hinweis, jetzt wollen wir gemeinsam sprechen, den Text aus Römer 8. Bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
Wer will ihn auserwählen, Gottes Schulden? Gott ist hier, der gerechte Vater. Wer will
Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt.
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Böse oder Gefahr oder Schwert?
In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gütiger Vater, wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns und deine Kirche immer wieder und wieder neu erneuert. Wahre uns davor, bei dem stehen zu bleiben, was ist. Lass uns immer wieder mit offenem Herzen nach deiner Güte fragen. Lass uns stets neu erkennen, dass wir nicht aus uns selbst oder durch unsere guten Werke vor dir gerecht werden, sondern allein aus deiner Gnade, die du uns in deinem Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Du siehst uns gnädig an, immer wieder. Schenk uns heute in diesem Gottesdienst, uns von deiner Sicht auf uns beschenken zu lassen. Lass uns erkennen, wie du uns siehst. Und so rufen wir dich an und bitten dich, erneuere uns durch die Kraft deines Wortes. Amen.
Ich lese aus Korinther 2, Vers 17 bis 21 aus der Basisbibel. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlung nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünden aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben.
Gemeinsam unserem christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Liebe Gemeinde, vor wenigen Tagen hatten wir auch Halloween, aber auch Reformationstag. Ich gebe ja zu, ich kann mit Halloween nichts anfangen, aber das mag ja manchen hier anders gehen. Aber Reformationstag war auch und eine Erinnerung daran, dass die Reformation, die Erneuerung der Kirche vor ungefähr 500 Jahren begonnen hat, ist mit diesem Tag gegeben. Dabei werden zunehmend viele, wenn sie an das Wort Reformation denken, vielleicht gar nicht allzu viel damit anfangen können. Der Name Luther, klar, aber oft ist das das Einzige. Wenn ich einmal versuchen sollte, das, was die Reformation im Wesentlichen wollte, auf den Punkt bringen, dann könnte das Ergebnis schlicht lauten: Die Reformation hat uns gelehrt, sich selbst mit den Augen Gottes wahrzunehmen. Also, dass wir uns und die Welt mit den Augen Gottes wahrnehmen. Auch die Kirche, auch die Welt, aber vor allen Dingen auch uns selber. Das will die Reformation. Aber wir können ja schnell fragen, geht das überhaupt? Ist das nicht ein maßloser Anspruch? Denn wir haben doch bloß unsere eigenen Augen. Wir Gemeinde, die Bibel, auch die ganzen Reformatoren und die Texte der Reformation, die muten uns aber zu, diesen Blick einzunehmen. Die Bibel erzählt die Geschichte Gottes, der sein Volk Israel durch die Geschichte hindurch begleitet. Sie erzählt in ihrer Mitte vom Kommen Jesu Christi, weil Gott die Not seiner Schöpfung bis ins Innerste betrifft. Martin Luther, Ulrich Zwingli, Calvin und viele andere, sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese grundlegende Linie der biblischen Botschaft, so wie sie sie wahrgenommen haben, zusammenzufassen und weiterzusagen. Unser alter Heidelberger Katechismus tut das auch. Ich will heute zwei Fragen und Antworten zur Grundlage der heutigen Predigt machen. Aber was heißt es denn, wenn Sie sich mit den Augen Gottes wahrnehmen? Ich fange mal ganz konkret an. Wenn Sie jetzt mal an das denken, was Sie gestern getan haben oder auch heute Morgen Sie schon gedacht haben, würden Sie, wenn Sie so gestern und heute Revue passieren lassen, dass Sie sündlos gelebt haben? Wenn Ihnen der Zeitraum zu knapp ist, können Sie ein bisschen ausweiten. Nehmen wir die ganze letzte Woche dazu. Würden Sie von sich dann sagen, nein, ich bin nicht perfekt? Das sagen Sie doch vermutlich. Waren Sie in der letzten Woche schon mal neidisch? Oder haben Sie vielleicht in der letzten Woche jemanden angelogen? Oder waren Sie vielleicht schon mal auf jemanden sauer? Wenn Sie eine Frage mit Ja beantworten, und Sie können sich vorstellen, ich könnte die Phalanx dieser Fragen schnell erweitern, dann lautet die klassische christliche Antwort: Ja, ich habe gesündigt. Und sündlos leben, das geht ja gar nicht. Das kann kein Mensch. Und vielleicht erwarten Sie in der Kirche auch, dass man Ihnen sagt, so. Ich möchte Ihnen diese Frage 60 einmal anschauen aus dem Heidelberger Katechismus, die hier an dieser Stelle sehr provokant wird. Wenn Sie mitlesen wollen, können Sie das tun. Im Gesangbuch ist es die Seite 1340. Müssen Sie aber nicht, können Sie. Die Frage lautet: Wie bist du gerecht vor Gott? Antwort: Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir, ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und die Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Wer genau zugehört oder mitgelesen hat, wird hier vielleicht bemerkt haben, dass der Katechismus eher ungewöhnlich formuliert. Mein Gewissen klagt mich an, dass ich Gottes Gebote nicht gehalten habe. Ja, ich habe kein Gebot Gottes vollständig gehalten, so der Katechismus. Das war in der Reformationszeit für alle Menschen vollkommen klar, weil sie an dieser Stelle damals von sich selber wussten oder glaubten, dass sie Sünder oder Sünderinnen sind. Da bin ich mir heute nicht mehr so sicher, ob wir das heute auch so sehen, ob wir tatsächlich da mitgehen können, weil viele Menschen, glaube ich, sehen sich selber gar nicht unbedingt als Sünder. Der Katechismus hat diese Sicht auf sich selber, auf die Menschen, und er formuliert sogar noch schärfer: Ich habe nicht nur eins der Gebote gehalten, sondern gar keins. Nun ist die Frage, wie Sie oder ich mit dem Gewissen umgehen, und es könnte ja sein, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, dass auch bei Ihnen im Blick auf Neid, Lüge, Zorn oder was auch immer ein reines Gewissen nicht immer da ist. Von mir kann ich das jedenfalls sagen, von Ihnen wissen Sie es, weiß ich es nicht. Mein Gewissen sagt mir zuweilen, nein, ich habe diese Gebote nicht gehalten. Aber das Interessante ist jetzt, dass der Katechismus nicht weitergeht und sagt, genau jetzt musst du aber auch das Wissen von dir selber, jetzt geht es darum, dass du dir vor Augen führst, dass du ein Sünder bist. So könnte man weiterdenken. Aber so geht der Katechismus nicht weiter. Sagt er, ich muss als erstes bereuen oder ich muss zunächst meine Sünden bekennen, zumindest vor Gott. Müssen wir es bereuen, damit Gott uns vergibt? Antwort: Nein. Es heißt, zwar klagt mich mein Gewissen an. Und das zwar macht deutlich, das ist gar nicht der Punkt, um den es geht. Obwohl mich mein Gewissen anklagt. Und das heißt so viel wie, wenn es das tut, darum geht es nicht. Wenn es das nicht tut, ist das auch kein Problem. Also wenn Sie Ihrem Gewissen spüren sollten, dass Sie gegen irgendwelche Gebote Gottes verstoßen haben sollten, sagt jetzt der Katechismus zu Ihnen, achten Sie nicht auf Ihr Gewissen. Moment mal, geht das? Ihr Gewissen sagt Ihnen, Sie haben gegen die Gebote Gottes verstoßen. Sie sind nicht perfekt. Und jetzt? Achten Sie nicht darauf, sondern auf das, was jetzt kommt. Gott schenkt Ihnen und mir auch die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit Christi. Was bedeutet das für uns? Wir sind sündlos. Sie sind sündlos. Auch wenn Sie gegen die Gebote Gottes verstoßen haben sollten, spielt keine Rolle. Sie sind sündlos. Aber mein Gewissen sagt mir, dass ich nicht sündlos bin, dass ich neidisch war oder auch geizig oder zornig oder untreu. Und jetzt sagt der Katechismus, das mag Ihnen Ihr Gewissen sagen, aber das spielt nicht die entscheidende Rolle. Das mag auch stimmen, dass Sie das getan haben, aber im Verhältnis zwischen Ihnen und Gott ist alles in Ordnung. Aber ich gehe gar nicht regelmäßig in die Kirche. Ich bete auch viel zu wenig. Und wenn ich an den Alltag denke, dann muss ich sagen, nee, Gott spielt da für mich wirklich keine Rolle. Ja, liebe Gemeinde, es mag sein, dass Ihnen Ihr Gewissen sagt, dass Sie Sünder oder Sünderin sind und dass Sie ein Problem damit haben, zu wenig in die Kirche zu gehen. Aber der Katechismus wagt Ihnen zu sagen, Sie sind sündlos. Es steht nichts zwischen Ihnen und Gott. Wenn Sie auf sich selber sehen, wenn ich auf mich selber sehe, dann höre ich mein Gewissen. Nein, Georg, du bist nicht gut. Wenn ich aber mit dem Katechismus auf Christus sehe, dann hören wir, du bist sündlos. Wenn Sie diesen Satz einmal innerlich zu sich selber sagen, ich bin ohne Sünde, schaffen Sie das? Schaffen Sie das zu sich selber, das zu sagen? Nur wenn Sie das zu sich selber sagen können, nicht selbstbewusst, ich bin der Beste, darum geht es nicht, das wäre Hochmut, sondern im Blick auf unsere Schuld, und die können Sie selber am besten kennen. Nur wenn Sie das zu sich selber sagen können, dann ist Glaube da. Glaube heißt nämlich, dass Sie Gottes Sicht auf sich für entscheidender halten als Ihre eigene Sicht auf sich. Glaube heißt, dass Sie Gott Recht geben, wenn der zu Ihnen sagt, sündlos. Und nicht, wenn sie zu sich selber sagen, na gut, bin ich noch lange nicht. Gutheit, Glaube heißt, dass sie Gottes Urteil über sich akzeptieren. Und dieses Urteil lautet sündlos. Und jetzt schauen wir uns die nächste Frage und Antwort noch kurz an. 61, auch im Gesangbuch gleich danach. Warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht bist? Ich gefalle Gott nicht deswegen, weil mein Glaube ein verdienstvolles Werk wäre. Allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Ich kann sie nicht anders als durch den Glauben annehmen und mir zueignen. Im Glauben, so haben wir es vorhin in Frage und Antwort 60 gelesen und gehört, sind wir gerecht, sind wir Gott recht. Wenn wir auf uns sehen, dann sehen wir nicht, wer wir in Wirklichkeit sind. Wir sind nämlich Gottes geliebte Kinder. Auch wenn wir uns immer wieder anders benehmen, auch wenn wir immer wieder anders tun und anders handeln. Und zwar so, als stimmte es gar nicht, dass wir von Gott geliebte Menschen sind. Aber es gilt trotzdem, wir sind nicht von Gott getrennt. Aber das können wir nicht mit unseren normalen Augen sehen, sondern nur im Glauben. Im Glauben erkennen und verstehen wir, sehen wir, dass Jesus Christus an unserer Stelle steht, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. In ihm sehen wir, wer wir wirklich sind, wenn wir glauben. Übrigens, wir sehen im Glauben nicht nur, dass wir mit Gott im Reinen sind, sondern die anderen auch. Fällt uns vielleicht noch schwerer. Menschen, die sich nicht zur Kirche halten, sagen das im Regelfall nicht von sich selber. Sie halten im Regelfall die sichtbaren Maßstäbe dieser Welt für die letzten Maßstäbe. Das kann Reichtum sein, Einfluss, Sportlichkeit, vieles andere mehr. Sie würden nicht von sich selber sagen, dass sie in Jesus Christus erkennen, wer sie in Wirklichkeit sind, nämlich Geliebte Gottes, Erlöste. Man kann also schnell sagen, nicht Christen sind nicht Glaubende und Christen sind Glaubende und fertig. Aber genau in diese Überlegung hinein ist diese kleine Frage 61 dann geschrieben. Denn wenn wir sagen, dass Christen und Nichtchristen der Glaube unterscheidet, dann liegt es ja nahe, den Glauben als Unterscheidungsmerkmal genauer in den Blick zu nehmen, dann doch die Christen und die Nichtchristen durch eine bestimmte Art des Glaubens genau benennen zu können. Und dann gibt es vielleicht auch die Versuchung, diesen Glauben beschreiben und vielleicht auch vergleichen zu wollen. Ich weiß nicht, ob es unter uns jemanden gibt, bestimmt nicht, aber vielleicht ja doch. Oder vielleicht kennen Sie jemanden, der leise von sich sagen würde, perfekt glaube ich nicht, aber so ein bisschen mehr als Frau A. doch. Ich weiß nämlich, die zweifelt manchmal, ob das auch alles so war, was in der Bibel steht. Und manchmal glaubt sie gar nicht, dass da alles drin stimmt. Also ich glaube ja besser als das, was Frau A. denkt. Und mein Glaube ist dann doch ein bisschen besser. Nur ein bisschen natürlich. Wer so denkt, steht in einer ganz großen Gefahr. Er macht den Glauben nämlich zu einem Werk, mit dem man doch vor Gott besser dastehen könnte als Frau A. Bestimmt denkt unter uns keiner, aber für den Fall, dass Sie mal in die Situation kommen sollten, von jemandem zu hören, dass so zu denken ist Hochmut. Schauen wir mal auf Frau A. Auch das ist natürlich nur eine theoretische Überlegung, denn so eine Person gibt es unter uns auch nicht. Also Frau A sieht Herrn B. und kennt ihn. Und sie weiß, also so glauben wir Herr B., das kann ich nicht. Ich zweifle eher. Herr B. glaubt viel besser als ich. Manchmal bin ich mir meines eigenen Glaubens gar nicht so sicher, ob das wohl genug ist, wie ich glaube. Oder muss ich noch besser glauben, damit Gott mich annimmt und mir vergibt? Glaube ich denn schon genug? Merken Sie, liebe Gemeinde, Frau A. vergleicht sich auch. Nur sieht sie sich nicht als besser an, sondern als weniger glaubend. Und damit tappt Frau A. in die gleiche Falle, nur umgekehrt wie Herr B. Sie vergleicht sich auch und merkt gar nicht, sie setzt genauso aufs verkehrte Pferd. Es geht im Glauben nie um die Menge des Glaubens. Nie. Natürlich gibt es bei Menschen Unterschiede. Es gibt unter uns wahrscheinlich welche, die mit biblischen Texten, mit manchen Glaubensvorstellungen mehr Mühe haben und andere, die weniger haben. Das gibt's. Aber das hat überhaupt keine Relevanz für den Glauben. Man könnte ja auch beide Eigenschaften umdrehen. Frau C. könnte meinen, Herr D. ist doch ein armer Tropf und eigentlich hat viel zu wenig Gottvertrauen, wenn er die Bibel unbedingt wörtlich nehmen muss. Und Herr D. könnte sich auch mit Frau C. vergleichen und seinen Glauben als furchtbar eng ansehen. Nur er hat einfach Angst, dass alles in den Bach runtergeht, wenn er zu viel relativiert. Also es gibt die beiden Gefahren. Man kann meinen, dass man genug und mehr Glauben hat als andere. Und man kann meinen, man würde nicht genug glauben, hätte weniger Glauben als andere. Es glaubt der nicht besser als andere, wenn er die Bibel besser kennt. Und es glaubt der nicht schlechter, weil er die Bibel oder wenn sie die Bibel nicht so gut kennt. Dabei ist es nicht gesagt. Es lohnt sich für alle, die Bibel besser kennenzulernen und immer mehr kennenzulernen. Aber die Menge des Bibellesens ist kein Merkmal für besseren oder schlechteren Glauben. Es glaubt die nicht besser als andere, wenn sie jeden Sonntag in den Gottesdienst geht. Und es glaubt die nicht schlechter, die höchstens einmal im Monat oder noch seltener zur Kirche kommt. Damit ist nicht gesagt, dass es sich nicht lohnt, in den Gottesdienst zu kommen. Das werden Sie ja heute schon merken. Aber die Häufigkeit der Gottesdienstbesuche ist kein Merkmal für einen besseren oder schlechteren Glauben. Es glaubt der auch nicht besser als andere, der in der Gemeinde fleißig mitarbeitet. Und es glaubt der oder die nicht schlechter, die keine Aufgabe in der Gemeinde übernehmen. Und damit ist nicht gesagt, das werden Sie ja schon wissen, dass es sich für die Glaubenden nicht lohnt, in der Gemeinde Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu sein. Es ist sogar was Wunderbares. Und ich lade Sie alle herzlich ein, ein bisschen zu gucken, dort oder woanders. Aber die Intensität der Mitarbeit ist kein Merkmal für besseren oder schlechteren Glauben. Es glaubt die nicht besser, die ihren kranken Nachbarn besucht. Und es glaubt die nicht schlechter, die eben das nicht tut. Damit ist nicht gesagt, dass es nicht sinnvoll oder geboten sein kann, den kranken Nachbarn zu besuchen. Im Gegenteil. Aber die Intensität zu meinem Nächsten und die Art und Weise, wie viel jemand anderen beisteht, ist kein Merkmal für besseren oder schlechteren Glauben. Und jetzt könnte ich mühelos fortfahren. Ich könnte eingehen auf die ganzen Initiativen zum fairen Jugendhaus. Kein Problem. Wunderbar. Aber kein Rückschluss. Ich gefalle Gott nicht, sagt der Heidelberger Katechismus, wegen der Würdigkeit meines Glaubens. Ich gefalle Gott nicht, weil ich die Bibel gut kenne oder weil ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe oder weil ich in der Jugendarbeit mitarbeite oder weil ich Presbyter bin oder sonst was mache oder im Chor singe. Ich gefalle Gott nicht, weil ich gute Werke tue, weil ich mich um andere Menschen kümmere. Das alles ist gut und wichtig und Gott freut sich daran, auch im Chor. Aber ich gefalle Gott nicht, weil ich einen solchen Glauben habe. Der Glaube ist nicht messbar, er ist auch nicht vergleichbar mit anderen. Was aber macht mich dann gerecht? Was bringt meine Gottesbeziehung in Ordnung? Der Glaube, so der Heidelberger Katechismus, der kann das gar nicht. Denn der Glaube ist ja das, was ich erkenne, wo ich erkenne, wie ich vertraue, wie ich Ja zu Gott sage. Nicht der Glaube macht mich gerecht, sondern Gott selber tut das, hat es ja schon getan auf Golgatha. Jesus Christus hat genug getan für mich, für mein Heil. Deswegen braucht es keine weiteren Anstrengungen mehr, um das gültig zu machen. Genug ist geschehen. Die Sünde, die Störung der Beziehung zu Gott ist gar nicht mehr da. In Christus hat Gott genug getan, mehr ist nicht nötig. Das fällt vielen, auch mir, oft schwer zu glauben. Und damit können wir oft nicht gut umgehen. Gerade diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen, haben oft Mühe, das zu akzeptieren. Es gibt in christlichen Kreisen immer wieder Menschen, die meinen, dass Gott ohne sie nicht zum Ziele käme. Aber das ist ein Irrtum. Gott gebraucht uns Menschen, natürlich. Und er wirkt durch uns und andere, natürlich. Aber abhängig von Gott, abhängig von uns, ist Gott nicht. Er macht uns sündlos und sieht uns so an. Glaube heißt also, zu akzeptieren, sich gefallen zu lassen dass ich von Gott so angesehen werde, wie er mich sieht. Ich bin sündlos. Perfekt. Im Glauben sage ich Ja zu Gottes Weg. Im Glauben sage ich, ja, ich bin sündlos, auch wenn ich das an mir selber nicht sehen kann. Und wenn ihr Gewissen ihnen sagt, ich kann ja gar kein guter Christ sein, weil ich zu wenig bete, zu wenig Gutes tue, zu wenig glaube, dann sagt ihnen und auch mir der Katechismus, glauben Sie Ihrem Gewissen nicht mehr als der Zusage Gottes. So sind Sie in den Augen Gottes, sündlos gemacht. Das ist ein Grund zur Freude, das ist Evangelium. Amen. Wir wollen antworten mit dem Lied 398. Haben wir vorhin schon gehört und wir werden ihn nachher noch mal wieder hören am Schluss. Das ist ein Höhepunkt des Gottesdienstes. Und ein zweiter Höhepunkt kommt jetzt.
Genau, wir haben heute nämlich noch etwas zu feiern. Ich würde sagen, was Kleines, aber es hat doch eine ganze Weile gedauert. Angefangen hat das Ganze vor, ich würde sagen, knapp 2 Jahren, als wir eine Mail bekommen haben mit einer Infoveranstaltung zum Ferienjugendhaus. Da haben wir dann dran teilgenommen, durften uns ein paar Infos anhören. Das war auch so ein kleiner Workshop, wo wir ein bisschen was erarbeitet haben. Und wir als Jugend fanden das sehr, sehr interessant und haben gesagt, das wollen wir mal probieren. Und haben uns bei der nächsten Presbyteriumssitzung angemeldet und das Ganze mal vorgestellt. Und ich glaube, wir kennen unser Presbyterium gut genug mittlerweile, dass wir sagen können, Steine in den Weg legen, ist nicht so deren Ding. Die haben gesagt, probiert es aus, macht mal. Und wir haben gemacht und heute können wir verkündigen, dass wir es geschafft haben. Wir haben faire Ferien veranstaltet für Kinder im Grundschulalter, wo wir uns mit dem Thema fairen Handel und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben. Wir haben Bienenwachstücher, eine nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Frischhaltefolie, hergestellt. Wir haben uns mit den verschiedenen Siegeln und Produkten, die es da so gibt, auseinandergesetzt. Wir haben Müll gesammelt und haben geguckt, was könnte man aus dem machen. Und ich glaube, ihr werdet überrascht sein, was man aus Müll alles basteln kann. Wir haben als Jugend den Eine Weltladen in Nümbrecht besucht und mit denen eine Kooperation angefangen. Wir haben uns bei dem fairen Frühstück vom Eine Weltladen mit bei der Organisation beschäftigt und haben das mitveranstaltet. Wir haben ganz, ganz viele faire Produkte in unser Sortiment aufgenommen. Wir haben dieses Thema in ganz viele Gespräche einfließen lassen, bei den Kleinen, bei den Großen, achten darauf, dass wir unsere Freizeiten so fair wie möglich veranstalten, fahren mit dem Zug, auch wenn das manchmal wirklich anstrengend und kräftezehrend ist, aber es ist die nachhaltigere Variante und Zugfahrt macht dann doch meistens doch schon Spaß, kann man schon fast sagen. Wenn die Bahn kommt, ist es auch relativ stressfrei. Wir haben insbesondere auch letztes Jahr eine Jugendherberge, ein CVJM-Haus auf Borkum besucht, was auch unter Fair läuft, mit ganz vielen saisonalen und fairen Produkten, sein Buffet bestückt. Wir haben zwei Flohmärkte veranstaltet, einmal für Kinderkleidung, einmal Mädelsflohmarkt und sind gespannt, was jetzt so die nächste Zeit für den Rezertifizierungsprozess, also dass wir auch zertifiziert bleiben, noch alles so ansteht. Wir haben gleich, dazu lade ich euch und Sie ganz, ganz herzlich ein, noch Kaffee und Kuchen vorbereitet. Saisonalen Kuchen und fair gehandelte Produkte sind in unseren Kuchen verarbeitet. Wir haben Kakao, wir haben Kaffee und ihr könnt so ein bisschen gucken, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Wir haben ein kleines Starter-Kit für Bienenwachstücher vorbereitet, die ihr euch mit nach Hause nehmen könnt, um das Ganze mal auszuprobieren und vielleicht auch Fan von nachhaltigeren Alternativen zu werden. Wir haben eine Tafel aufgestellt, wo wir Ideen sammeln, was ihr vielleicht noch für Ideen habt, was verbessert werden könnte, wo wir vielleicht noch irgendwie die faire Variante mit einfließen lassen können. Und dazu möchte ich euch gleich ganz, ganz herzlich einladen. Ich weiß nicht, wie das jetzt weiter abläuft, ob du nach vorne kommst oder wie das nachher machen.
Nee, gerne hier. Wenn wir schon mal da sind. Ja, hallo und guten Tag. Mein Name ist Andreas Roschlau, ich bin Bildungsreferent beim Amt für Jugendarbeit unserer Landeskirche und ich koordiniere die Kampagne Faires Jugendhaus. Sie und ihr habt ja gerade von Sophie gehört, was hier alles passiert unter diesem Titel. Was dahinter steckt, ist, dass das Faire Jugendhaus eben ein Ort ist, wo junge Menschen sich mit dem Thema Gerechtigkeit auseinandersetzen, wo sie einen Blick auf die Welt werfen, raus aus diesem wunderschönen Marienberghausen, dieser schönen Kirche, in die Welt gucken und sehen, wie sieht es denn da aus? Konkret zum Beispiel die Frage, warum kostet eine Tafel Schokolade im Supermarkt 49 Cent? Wer zahlt denn da den wahren Preis, wenn das für uns so günstig ist? Das heißt, es geht darum, den Blick zu weiten, Gerechtigkeit global zu erfassen und Nachhaltigkeit zu praktizieren. Warum tun junge Menschen das? Warum wollen wir mit der Kampagne das unterstützen? Weil wir als Christen eine Vorstellung davon haben, wie Gerechtigkeit aussehen kann, wie eine gerechte Welt aussehen kann. Und dazu passt ganz wunderbar der Monatsspruch für November, der ja gerade angefangen hat. Da steht es nämlich im 2. Petrusbrief: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Genau darum geht es, das in den Blick zu nehmen. Und was das Schöne ist und was wir eben auch bewusst fördern wollen, ist eben nicht nur warten darauf, dass es vom Himmel fällt sozusagen. Wir sind sündlos, wir haben diese Zuversicht im Rücken, wir wissen, dass wir nicht perfekt sind, aber wir können auch etwas dafür tun. Das hat uns Jesus oft genug gesagt und gezeigt. Und insofern ist die Kampagne eben dazu gedacht, dass wirklich etwas passiert, dass wir aus dem, was wir erkennen, dann eben auch Schlüsse ziehen und entsprechend handeln. Und ich bin froh, heute hier zu sein und das erste faire Jugendhaus im Kirchenkreis an der Acker zertifizieren zu können. Ihr seid damit im Netzwerk. Ja, ein Applaus für euch. Wir haben ein Netzwerk jetzt von 83 Einrichtungen, Jugendzentren, evangelisch-katholisch, freie Träger, und ihr seid die Ersten hier vor Ort. Und ihr habt ja auch schon einiges erzählt, was ihr gemacht habt. Das Presbyterium ist da voll dahinter, die Gemeinde weiß davon, und vielleicht strahlt es ja auch noch auf andere Kirchengemeinden im Kirchenkreis ab, sodass es noch mehr werden, die sich da kümmern und gemeinsam die Vision voranbringen. Und natürlich wird das Ganze dokumentiert durch eine Urkunde, auf der steht, dass ihr alles das erfüllt habt, diese ganzen Kriterien, die dazugehören. Und diese Zertifizierung, du hattest schon angesprochen, dauert 3 Jahre. Das heißt, für 3 Jahre habt ihr diesen Titel, und in der Zeit seid ihr hoffentlich weiter auf dem Weg, und nach 3 Jahren schauen wir dann nochmal drauf, ob wir die Zertifizierung hinkriegen, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert. Und damit das auch jeder sieht, gibt es für euer Haus eine Plakette, wo jeder erkennen kann, wenn ihr hier durch die Tür kommt, hier ist ein Ort, wo junge Menschen sich der Verantwortung bewusst sind, die sie für diese Welt haben. Und dann habe ich hier noch in der Tasche einiges, was ich jetzt nicht auspacke, sondern was für euch in der Arbeit nützlich sein kann, die Materialien und diverse sonst, Dankeschön. Was ihr gebrauchen könnt. Ja, vielen Dank, und ich hoffe, dass die ganze Gemeinde euch dann weiter.
Das Presbyterium legt nicht nur keine Steine in den Weg, sondern ist unglaublich stolz auf euch. Ich darf noch ein paar Sachen bekannt geben. Das eine ist gerade schon gesagt worden, gleich das Kirchencafé. Danke auch euch dafür. Die Ausgangskollekte heute ist bestimmt für die Vereinte Evangelische Mission Afrika und Asien. Es geht dort um lokale medizinische Versorgung für viele Menschen. Es gibt kirchliche Gesundheitszentren in manchen Orten, die etwa Vorsorgeuntersuchungen oder auch Impfungen sicherstellen. Die VEM unterstützt solche Gesundheitsdienste von Mitgliedskirchen. Manche Menschen können Krankenhäuser oder auch Ärzte wegen fehlender Transportmittel eben nicht erreichen. Darum ist es auch wichtig, dass man frühzeitig dort Anlaufstellen hat. Für diese Unterstützung sammeln wir heute am Ausgang. Rechts und links sammeln wir weiterhin wie die Ukraine über die Diakonie. Dann 2 Hinweise. Der nächste Gottesdienst ist am 10.11. um 10 Uhr mit Pfarrerin Ihlenfeld. Sie ist Pfarrerin in Gummersbach auf dem Markt, dort vom Kirchenkreis an der Agger. Und das Zweite. Am 16. November, ist doch etwas hin, aber vielleicht doch schon etwas zu merken, findet hier in unserer Kirche ein Orgelkonzert statt. Mit einem japanischen Menschen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, weil ich nicht aufgeschrieben habe, um, Susanne, wie viel Uhr? 17 Uhr meinen wir alle. Samstag 17 Uhr. Also schon mal herzliche Einladung, und den Namen des wunderbaren, den wunderbaren japanischen Namen können Sie dann auch lesen oder auch nächste Woche hören. Sonst geht alles wie gewohnt in dieser Woche weiter. Gibt es sonst noch Dinge? Ich gucke mal Susanne an. Sie hebt die Schultern. Also nein. Dann wollen wir Fürbitte halten. Himmlischer dreieiniger Gott, du weißt alles über uns. Du kennst auch die Dinge, die wir lieber für uns behalten und von denen wir möchten, dass sie niemand erfährt. Du lässt uns aber nicht los. Gerade darin glauben wir deine Gnade und Barmherzigkeit. Gott, manchmal drehen wir uns nur um uns selbst. Unsere eigenen Probleme halten uns ganz gefangen. Befreie uns aus einer Haltung, die nur auf sich selbst sieht. Wir danken dir, dass du uns ganz anders siehst, als wir uns sehen, und dass du uns mehr zutraust, als wir uns auch zutrauen. Du heilst unsere Defizite, du machst uns gerecht. Danke. Wir danken dir auch für deine Gemeinde, auch hier in Marienberghausen. Auch wenn wir mühelos manches nennen könnten, was nicht gut ist, du siehst sie mit deinen Augen an Und du schenkst uns heute hier Gemeinschaft mit dir und untereinander. Du schenkst Ideen und Kraft. Du hilfst uns, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen. Darum bitten wir dich, öffne uns die Augen für die Nöte der anderen, die nicht selten viel größer sind als unsere eigenen Probleme. Wir bitten dich, mit allem, was uns bewegt, dass wir ja zu dir kommen können. Weil wir das wissen, bitten wir dich, für die, die müde geworden sind im Glauben, schenk ihnen neue Kraft. Für die, die sich Sorgen um ihre Gesundheit machen, sei ihnen nahe. Für die, die Probleme in der Familie durchleben, lass sie Probleme lösen können. Für die, die sich bemühen um das, was in dieser Welt nicht gut ist, um das Klima und die unfaire Verteilung von Mitteln, schenke all denen Kraft, die sich darum mühen. Schenke uns die Einsicht, dass wir alle auf einer Welt leben. Hilf denen, die dort wirken, und hilf uns allen. Auf deine Hilfe vertrauen wir. Du bist für uns da. Du weißt deinen Weg für uns. Darauf vertrauen wir. Gemeinsam bitten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen singen Lied 575, die Strophen 1 bis 3. Weil er uns so gern segnet, wollen wir jetzt um diesen Segen noch einmal bitten. Ihnen allen wünsche ich eine gute Woche. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wir sind auch auf die